Herzlich willkommen zu Hingehört, ein Podcast der Schülerzeitung Insider an der Vosbos Ingolstadt.
Hi, ich bin Daniel.
Hi, ich bin Leonie.
Und heute sind wir mit Herr Reitberger da. Danke, dass Sie sich kurz Zeit für uns genommen haben.
Ja, danke für die Einladung.
Genau, heute sprechen wir über das Thema Mensch zu sein.
Wir fangen erstmal mit einer einfachen Frage an, und zwar, was ist zurzeit Ihr Lichtblick im Leben?
Mein Lichtblick im Leben? Uff, das ist angesichts der momentanen Schulaufgaben und Schulsituationen allgemein so ein bisschen eine schwierige Frage. Also Lichtblicke, ich spare mir die Hoffnung auf einen Lichtblick auf die Weihnachtsferien. Momentan ist es halt einfach so man wurschtelt sich durch und man kommt klar.
Sind Sie ein ziemlicher Weihnachtsmensch?
Ja, absolut. Also Weihnachten ist eigentlich so, dass mir sind die Weihnachtsferien auch lieber als die Sommerferien. Sind zwar deutlich kürzer, aber die sind mir wichtiger. Also die halte ich mir auch ganz anders frei als jetzt die Sommerferien zum Beispiel.
Und wenn in den Weihnachtsferien Sie so einen schönen Tag hätten, wie sähe der aus? Also was würde einen guten Tag zu einem guten Tag machen?
In den Weihnachtsferien? Naja, Familie, Schnee, Zeit haben, den inneren Raum nicht mit irgendwelchen Dingen vollzustellen oder vollgestellt zu bekommen, die man im Alltag ebenso da einrichtet, sondern erlauben, dass Raum entsteht, bei dem man nicht weiß, was dabei rauskommt. Und bei euch?
Bei mir ich bin absolut kein Weihnachtsmensch. Ich mag Weihnachten absolut nicht, aber ich mag Winter und Schnee und...
Und 14 Tage frei.
Ja, und 14 Tage frei. Ja. Und halt auch so den ganzen Vibe mit einem Kakao und sowas. Da bin ich voll der Mensch für.
Ich würde, glaube ich, den ganzen Tag einfach im Bett liegen, mit einem Kakao und Weihnachtsfilme schauen und mit meinen Freunden telefonieren.
Die generischen Weihnachtsfilme, Standard. Ja. Ja. X verliebt sich in Y, dann kommt es irgendwie zu einem ganz tragischen Zwischenfall und dann am Ende wird aber alles gut und unter Weihnachtsbaum und passt wieder.
Das kann ich gar nicht ab. Also der einzige Weihnachtsfilm, den ich quasi akzeptiere, ist Aschenbrödel.
Und drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ja, genau. Okay. Und die alte Version.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Da gibt es auch so eine Neuverfilmung. Sind so die Filme, bei denen Neuverfilmungen echt unnötig sind.
Ja.
Bei mir wäre es eher Kevin allein zu Hause.
Ah, okay.
Was würden Sie denn gerade sagen, was in Ihrem Leben gut läuft?
Im Grunde könnte ich mich nicht darüber beschweren, dass irgendwas schlecht läuft. Also ich versuche immer, mein Leben nicht in solche Kategorien wie läuft gerade super oder läuft gerade schlecht, das ist ein Lichtblick, das ist eine Schattenseite, einzuteilen und einzugliedern und zerstückeln und danach so daraus so einen Turm zu bauen, sondern ich plane sehr wenig und versuche mehr so nach Gelegenheiten zu leben. Dinge ergeben sich, was nicht heißt, dass man nichts dafür macht, also man kann durchaus Gelegenheiten sehen. Was momentan gerade gut läuft bei mir ist, dass ich meine grundlegende Motivation für einfach alles habe, was ich gerne mache. Meine Interessenslagen, alles was mir erlaubt, einerseits was zuzulassen, Interesse für irgendwelche, keine Ahnung, Vorträge, die ich mir abends noch anschaue, weil ich einfach Lust drauf habe, mich selber noch weiterzubilden und dann dieses Loslassen, bei dem dann einfach nur dieser innere Raum entstehen darf und dann schaut man, was passiert, die Gelegenheit. Keine sehr befriedigende Antwort wahrscheinlich, oder?
Doch.
Okay, na dann.
Und was würden Sie sagen, was würden Sie machen, wenn Sie unbegrenzten Mut hätten?
Also, eigentlich was?
Wenn Sie unbegrenzten Mut hätten.
Wer sagt Ihnen, dass ich das nicht habe?
Wer weiß.
Ich glaube, Mut, also zunächst müssen wir da die Frage stellen, was Mut bedeutet. Also Mut im Sinne der Tugend, Tapferkeit, würde ich für mich so definieren, dass ich mir meiner eigenen Endlichkeit bewusst bin, mir klar ist, dass alle Strukturen, in denen ich lebe, also alles, was ich hier mache, alle Arten von Identifikation, das ist alles instabil. Wir sind alle, wie wir hier sitzen, also Sie genauso wie ich, ein Telefonanruf oder ein Arztbesuch davon entfernt, dass sich unser Leben fundamental ändert. Und Mut bedeutet einerseits das Akzeptieren der Endlichkeit in allen Dingen und andererseits in dieser Situation handlungsfähig bleiben. Und insofern denke ich mir, habe ich zumindest vielleicht das Glück, den Mut zu haben, all das zu machen, was mich interessiert halt mich nicht dran fest.
Das klingt doch sehr interessant, würde ich behaupten.
Was würden Sie tun, wenn Sie unendlich Mut hätten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich traue mich ja, ne? manchmal nicht zu sagen, was ich wirklich denke. Und ich glaube, wenn ich unendlich Mut hätte, dann würde ich einfach alles sagen, was ich denke.
Dann wären Sie aber nicht unendlich klug. Wenn ich nur die Hälfte dessen sagen würde, was ich denke, hätte ich diesen Job nicht. Und ich frage mich, ob es irgendjemanden gäbe, der ihn hätte.
Könnte problematisch werden.
Wahrscheinlich.
Wenn man immer ehrlich ist.
Ja, ich meine es nicht im Sinne von ehrlich sein, bloß wenn ich manchmal meine Meinung gerne ausdrücken würde, aber es mich nicht traue.
Ja, ist auch wieder ein guter Punkt, weil bloß weil man dann so viel Mut hat, muss man ja nicht unbedingt immer die ehrlich sein.
Also Mut und Ehrlichkeit sind, oder Tapferkeit und Ehrlichkeit sind nicht unbedingt dasselbe, wobei aber natürlich Ehrlichkeit ein Aspekt der Tapferkeit in sich trägt, weil es die Bereitschaft zur Konfrontation in sich trägt. Also wenn Sie ehrlich sind, dann müssen Sie immer auch bereit sein, dasjenige, was jetzt gerade der Fall ist, eventuell loszulassen, wenn Ihre Ehrlichkeit bewirkt, dass die Struktur zusammenbricht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alles sagen würde, was ich denke, dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, dann wäre ich vielleicht kein Lehrer und ich frage mich, ob es da einen gäbe. Also generell, also das Problem hat ja jeder von uns. Das wäre nicht nur in dem Job, sondern wenn Sie als Schüler wirklich alles immer sagen würden, was Sie denken. Stellen Sie sich vor, wir wären in einer Welt, ja, es kommt jetzt ein böser Zauberer, und der verhext uns alle. Und wir müssen alle nicht nur immer sagen, was wir uns denken, sondern es wäre völlig unmöglich, auch Rücksichtnahme zu betreiben auf die Gefühle anderer und so weiter. Wir sprechen immer aus, ungefiltert, was uns gerade aus dem Kopf fällt.
Ich hätte es nicht weiter als die 5. Klasse geschafft.
Ja, und Sie wären doch mit sich selber auch uneinig. Sie können heute früh eine ganz andere Gedankenwelt gegenüber einem anderen Menschen gehabt haben als jetzt. Also wir wären auch nicht mal, der Witz ist, wenn Sie grenzenlos ehrlich wären, wären Sie es nicht, weil Sie vor allem sich selber gegenüber nicht ehrlich wären, weil Sie sich selber widersprechen können. Das ist ein wesentlicher Aspekt unseres Menschseins. Denke ich. Vielleicht liege ich auch komplett fundamental falsch und ja.
Wobei ja. Es generell doch auch, es muss ja nicht unbedingt sein, dass alles, was man sagt, ehrlich ist und so. Mhm. Aber generell wäre es vielleicht insgesamt für unsere Gesellschaft und so besser, wenn mehr Leute ehrlicher wären.
Ja, das setzt ein pessimistisches Gesellschaftsbild voraus, bei dem sie glauben, dass Menschen unehrlich sind.
Ich kenne halt auch mich selbst und dementsprechend.
Das ist oft der abgründigste Maßstab. Aber ja, klar, also wenn man es so sieht.
Gibt es gerade eigentlich etwas, was Ihnen im Leben fehlt?
Oh, das ist eine gefährliche Frage. Ja, wie bei jedem anderen auch. Das ist ja so eine grundsätzliche Situation, in der wir alle stecken. Dass uns immer irgendwas fehlt. Ja, uns allen fehlt irgendwas. Wir sind alle irgendwelche Mängelwesen. Also sowas wie jetzt zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben genug zu essen, genug zu trinken, Sie haben einen guten Platz zu schlafen, es ist wirklich bequem und warm und alles ist super. Und Sie haben alles, was Sie brauchen, um sich in die nächste Generation hineinzukorpulieren. Und Sie wären ein Hund, dann wäre Ihr Leben ein großer Erfolg. Aber Sie sind ja keiner und ich auch nicht. Und der Witz ist, wenn Sie einem Menschen das alles geben, ja, nicht bloß irgendwie was zu essen, sondern selbst wenn er sich leisten könnte, im Penthouse zu leben und da mit dem tollsten Buffet und wirklich materieller Umgebung alles wunderbar zu leben, hätte alle Möglichkeiten, allen Sexualtrieb, den er hat, auszuleben, es könnte der todunglücklichste Mensch sein. Also uns fehlt immer irgendwas. Und dieses fehlt irgendwas ist die maßgebliche Grundlage dafür, dass man sein Leben in irgendeiner Form mit einem Mangel identifiziert. Ja, ich habe einen Mangel. Aber ich finde es gut, dass mir was fehlt. Und ich würde nicht wollen, dass mich jemand vervollständigt.
Und was wäre etwas, das Sie gerade gut finden, dass Sie das haben? Im Leben?
Was gerade der Fall ist und ich finde es gut. Alles, was ich zulasse. Dass ich jetzt zum Beispiel in meiner Rolle als Lehrer hier bin. Also ich bin ja kein Lehrer. Und ich bin auch, also ich arbeite als Lehrer. Ich glaube, was ich gut finde, ist, dass ich die Dinge, die ich zulassen kann, also ziemlich alle loslassen kann. Wenn Sie mich auf den Seziertisch legen und auseinandernehmen, dann finden Sie nirgendwo eine Christian Reitberger Lehrerzelle. Sondern ich bin halt alles, was hier vor Ihnen hockt. Und es spricht aber nichts dagegen, trotzdem dann, wenn man in der Rolle ist, zu versuchen, die einigermaßen gut zu machen. Also ich kann mir überlegen, ist die Erklärung, die ich da abliefe, einigermaßen brauchbar im Vorfeld oder wenn ich meinen Unterricht vorbereite, brauche ich wirklich 7 Blätter? Also solche Fragen kann ich mir durchaus stellen, aber ich kann kein Lehrer sein und darin vollständig sein, Lehrer zu sein. Das ist so ein Trugschluss und auch so eine Illusion, die auch ein bisschen gefährlich ist. Das sind so die Sinnangebote, die von allen Seiten daherkommen und glauben, den inneren Raum ausfüllen zu können. Der richtige Job, die richtige Weltanschauung, richtige Partner, die richtige Beziehung, der richtige Urlaub, die richtige Religion, die richtige Konfession und so weiter. Das sind alles so Dinge, die uns so quasi so ein Sinnangebot liefern und dann bin ich vollständig und dann fehlt mir gerade nichts. Und nichts davon funktioniert. Also der innere Raum ist entweder der innere Raum, den ich zulassen kann und dann geht es mir gut, oder es ist der Mangel und dann versuche ich das irgendwie zu kompensieren, dann geht es mir schlecht. Das war eine sehr ausschweifende Antwort, die ich mir so auch nicht ausgedacht habe.
Ja, aber würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also finde ich auch interessant, wie Sie es so gesagt haben, wenn man mal drüber nachdenkt.
Gibt es eigentlich etwas, was Sie sagen würden, das ein Mensch öfter tun sollte?
Was ein Mensch öfter tun sollte? Das ist auch leider sehr generalisierend. Also das, was vielleicht, weil ein Mensch, damit subsumiert man jeden Menschen, der in einem Industrieland hier in einem vergleichsweise freien, also in der freiesten Zeit aller Zeiten lebt, mit dem nordkoreanischen Sohn eines Landwirts, der gestern verhaftet wurde, weil er was gegen die Regierung gesagt hat. Also was ein Mensch öfter tun sollte. Wenn man es auf uns jetzt zum Beispiel eingrenzt, dann würde ich sagen, eben so dieses Loslassen und den inneren Raum zulassen. Also dieses sich nicht überidentifizieren mit dem, was man gerade macht. Oder versuchen eben, wie wir gerade drüber gesprochen haben, so diesen vermeintlichen Mangel auszufüllen. Ja, zuzulassen, dass da was, vielleicht eine kleine Geschichte, wenn das okay ist, keine Ahnung, ob das, ja. Ich habe als Kind gern mein Zimmer aufgeräumt. Das machen Kinder oft nicht gern, aber ich habe echt gern mein Zimmer aufgeräumt. Und der Witz, also das habe ich dann praktisch immer zelebriert, habe ich dann teilweise Musik nebenbei gehört, der Herr Pöhlmann lacht, weil er die Geschichte kennt. Und ich habe meine Schränke ausgeräumt, meine Regale, und da war dann so eine Art Pyramide auf dem Teppich inmitten vom Zimmer aus Magic-Karten, Brettspiele, Videokassetten, CDs und Klamotten und alles Mögliche. Und das habe ich dann neu sortiert, irgendwie mit dem Sortierparadigma, das mir gerade gefallen hat, und habe es eingeräumt. Und der Witz war, dass ein Fach immer frei bleiben musste. Das war nicht leer, da war nur nichts drin. Das war frei. Das war der Raum für was Neues. Und den, wenn ich nicht hatte, ja, wenn da irgendwas reinkam in das Fach, dann musste ich wieder alles ausräumen und wieder neu einräumen. Also der Gedanke an Vollständigkeit, der war immer so was Erschreckendes. Das wollte ich eigentlich nie. Und mich hat es auch innerlich aufgeräumt, äußerlich aufzuräumen. Und dann eben diesen Freiraum zu lassen, der mir erlaubt, etwas passieren zu lassen, bei dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was es ist. Also ich fände es merkwürdig oder erschreckend, wenn ich heute wüsste, was ich in 10 Jahren mache. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich heute Abend mache. Ich weiß nicht, was ich als Nächstes sage. Also ja. Und diesen Freiraum zulassen. Nicht versuchen, immer diesen inneren Raum wie eine Rumpelkammer mit jedem Sinnangebot vollzuladen, das einem gerade angeboten wird, sondern die Idee der eigenen Unvollständigkeit und des eigenen man passt halt nicht anzunehmen und gut sein zu lassen und beim anderen auch zu erlauben.
Bei mir war zwar immer mal wieder auch irgendwie eine Schublade frei, aber das lag einfach daran, dass ich mein Zeug nicht aufgeräumt habe. Okay. Also ich wollte es gar nicht aufräumen. Aber genau. Aber ist eine interessante Sicht auf das Ganze.
Also ich bin da derselben Meinung wie du. Bei mir ist immer Chaos gewesen, als ich klein war. Aber heute ist es komplett anders. Heute bin ich bei derselben Meinung, ich muss immer aufräumen. Wenn irgendwas anders steht als sonst, muss ich immer sofort
wegräumen. Bei mir herrscht immer noch das Chaos.
Ja, Chaos ist relativ. Ich meine, ich habe Studienkollegen gehabt, gerade Germanisten und Geisteswissenschaftler sind da sehr spezielle Menschen. Also ich habe einen Studienkollegen gehabt, bei dem war halt einfach der Literaturwissenschaftsordner unterm Couchtisch. Und ich glaube nicht, dass der unaufgeräumt war. Ich glaube, dass der echt geglaubt hat, der gehört dahin. Das war halt einfach irgendwie so. Ja.
Aber ich finde es auch immer witzig, wenn meine Mom zum Beispiel meinte, dass ich mein Zimmer aufräumen sollte, habe ich... Also auch als ich kleiner war, das oft gar nicht verstanden, weil ich wirklich wusste, wo was ist. Mhm. Und dadurch war es für mich irgendwo doch aufgeräumt.
Ja, der Witz an der Geschichte ist praktisch, dass ich räume mich innerlich auf, wenn ich äußerlich aufräume und lasse dabei aber immer eben diesen freien Raum, ja, der eben erlaubt, dass was Neues entsteht, der Kreativität erlaubt. Also Kreativität, auch so ein Begriff eigentlich, der zum Menschsein absolut dazugehört, denke ich. Und ja.
Gibt es gerade etwas, wo Sie sagen würden, das würden Sie nicht vermissen, wenn es nicht da wäre?
Würde ich nicht vermissen, wenn es nicht da wäre? Theoretisch unendlich viel. Da sind wir wieder bei dem Mangel. Es gibt einen ganz tollen irischen Philosophen, der ist Peter Rowlands. Und den kann ich empfehlen, weil der sehr, sehr schräg ist, auch ein bisschen pessimistisch. Aber der unterscheidet zwischen einem Nichts, das nichts ist, und einem Nichts, das etwas ist. Und das Gefühl von ich vermisse etwas ist ein Nichts, das etwas ist. Ja, ich bin zum Beispiel kein Bäckermeister. Und ich denke auch nicht drüber nach, dass ich kein Bäckermeister bin, außer ich bin zufälligerweise gerade in einem Podcast, in dem ich einen Begriff brauche für etwas, über das ich nicht nachdenke. Also, dass ich jetzt gerade drüber nachdenke, dass ich kein Bäckermeister bin, liegt daran, dass wir jetzt dieses Gespräch führen. Ansonsten würde ich nie drüber nachdenken, dass ich kein Bäckermeister bin. Ich bin auch kein Wasserball-Olympionid oder, also ich meine, können wir jetzt ganz viele Dinge finden. Das ist ein Nichts, das nichts ist. So trennt er das praktisch. Also, es gibt ein Nichts, das etwas ist. Ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt mir überlege, wenn ich als Lehrer arbeite und von heute auf morgen wäre ich es nicht mehr und ich denke mir, ach Mensch, jetzt wäre es aber schon ganz cool, wenn du da noch weiterarbeiten könntest oder sowas. Das wäre ein Nichts, das etwas ist. Es ist genauso ein Nichts, wie das Nichts, das nichts ist. Aber dadurch, dass es ein Nichts ist, das etwas ist, ist die Absenz präsent. Und der Gedanke an, was könnte ich vermissen, ist einer, bei dem ich schon vorher drüber nachdenke, welches Nichts für mich hinterher ein Etwas sein sollte. Es gibt eine ganze Menge Dinge, bei denen ich mich jetzt freue, dass sie da sind. Aber die Vorstellung, dass ich es vermisse, ist zugleich eine, bei der ich, dieses Loslassen können nicht praktizieren könnte. Da fallen mir jetzt nicht viele Dinge ein. Also ich bin zum Beispiel auch gern hier, ich habe gern meine Freunde um mich rum, aber ich komme auch allein ganz gut klar und wenn ich in 5 Jahren ein glücklicher Taxifahrer bin, dann ist es so.
Eine sehr interessante Ansicht, würde ich sagen.
Ich denke gerade darüber nach, dass der Podcast auf der Homepage unserer Schule landen wird. Aber na gut, okay, was soll's. Ich meine, da sind wir wieder beim Punkt Ehrlichkeit und so.
Bei mir wäre der erste Punkt gewesen, der mir in den Kopf gekommen ist, Corona.
Inwiefern?
Ich würde es nicht vermissen. Also wenn es weg wäre, ich hätte gar kein Problem damit.
Ich tatsächlich schon. Ich habe dadurch echt viele Leute kennengelernt. Und dementsprechend, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte ich diese Leute nicht kennengelernt. Und es wäre nicht so nice gewesen.
Und Sie glauben, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten Sie die Leute nicht kennengelernt oder hätten Sie auf eine andere Art und Weise keine Leute kennengelernt? Hätten da was anderes gemacht wahrscheinlich.
Ja, aber ich hätte nicht diese speziellen Leute kennengelernt.
Aber andere spezielle Leute.
Wobei ich von diesen anderen speziellen Leuten nicht unbedingt sagen kann, dass ich sie mögen würde. Und von diesen Leuten kann ich sagen, dass ich sie mag. Also dementsprechend.
Ja, da würde ich zu unserer abschließenden Frage kommen, und zwar, was heißt es denn eigentlich für Sie, Mensch zu sein? Also, was ist für Sie?
Das ist diejenige abschließende Frage, bei der ich jetzt eine Stunde über Anthropologie referiere. für mich ist der wesentliche Punkt des Menschseins im Unterschied zu anderen Lebewesen unsere Fähigkeit zur Kreativität und Fiktion, die aus dem Umstand entspringt, dass wir immer unvollständig sind. Dass wir uns immer selber als die wahrnehmen, die nicht passen, in einer Umgebung, die für uns zu passen scheint. Also das Gefühl, ich passe in keine Schublade, aber es scheint doch so zu sein, dass es eine Schublade gibt, die normal heißt, wenn ich einkaufen gehe, sehe ich die Warteschlange an der Kasse, ich sehe die Kassierer, die Kassiererin, ich bin hier in der Schule, hier scheint auch irgendwie alles funktional zu sein und alles zu laufen. Ja, die Lehrer scheinen ja irgendwie zu funktionieren, es scheint so eine Art Normalität zu geben, aber ich passe nicht rein. Das ist so, erst einmal geht es einher mit einem übersteigerten Gefühl von Individualität, das ist ja völlig in Ordnung. Und es ist wahrscheinlich die normalste Schublade der Welt, in der zu sein, auf der steht, ich passe in keine Schublade und irgendwie scheint es Normalität zu geben, aber ich gehöre da nicht hin. Und das ist eigentlich so der Kern des Menschseins, was dann einerseits ausgebeutet werden kann, indem es als Mangel interpretiert und dann kommt irgendein Sinnanbieter und verkauft ihnen irgendwas, vom richtigen Job über die richtige Reise und so weiter. Und andererseits ist es eben genau das, was uns unterscheidet. Wir sind nicht zufrieden mit was zu essen, zu trinken, zu schlafen und einfach nur kopulieren, sondern wir haben diesen inneren Raum und wir passen nicht. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren mit Kumpels von mir Herr der Ringe geschaut. Kennst du den Herr der Ringe?
Ja.
Ersten Teil.
Auf jeden Fall.
Ich habe das dann immer, also ich schreibe seit ich 16 bin Tagebücher, also nicht die Ereignisse, sondern immer meine Gedanken. Und da steht drin das Bilbo-Beutlin-Paradoxon. Sie kennen am Anfang Bilbo Beutlin, oder? Das ist dieser Hobbit, der da mit den Zwergen unterwegs war, mit Gandalf und so weiter, und der passt nicht ins Auenland. Der ist der Außenseiter. Er ist der irgendwie in keine Schublade passt, in keine Hobbit-Schublade, und um ihn herum passiert doch irgendwie Normalität. Ja, da ist das Auenland, da ist der Grumpy Hobbit, der den Schubkarren vor sich her schleppt, und diese ganzen verschiedenen. Und die Darstellung, das Narrativ, das hier gezeigt wird, ist, einer passt nicht in einer Umgebung, die passt. Und der Witz ist, keiner, der ins Kino geht, identifiziert sich mit Grumpy Hobbit mit dem Schubkarren, sondern alle mit Bilbo. Jeder von uns ist Bilbo. Bilbo ist die Normalität. Bilbo ist der wir alle sind. Also wir sind alle die nicht passen. Und da gibt es verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Von Überidentifikation der Lehrer, der wirklich Lehrer ist. Ja, der Manager, der wirklich Manager ist, wenn sie es so machen, dann wünsche ich ihnen schon mal viel Spaß in der Burnout-Klinik. Die Überkompensation mit zum Beispiel Betäubung. Ja, ich bin X, ja, Gleichsetzungsnominativ, egal welches X sie einsetzen, es funktioniert nicht, weil ich unklar ist. Ja, und wenn sie das einfach nur betäuben, dann viel Spaß später in ihrer Entzugsklinik. Oder sie überidentifizieren sich mit irgendeiner Gruppenidentität. Sie können das wunderbar betäuben, dass sie unvollständig sind, wenn sie zum Beispiel in speziellen Gruppen unterwegs sind, bei denen die einzige Fähigkeit die rechte Hand heben und ganz laut blöde Sachen brüllen ist. Dann wünsche ich ihnen viel Spaß im Gefängnis, wo sie hingehören. Und im Grunde gibt's sehr, sehr viele dieser merkwürdigen Angebote, die versuchen, da die Lücke zu schließen. Aber der Witz ist, wir alle sind Bilbo. Wir alle passen nicht. Und wir machen uns eine Vorstellung von einer Welt, die passt, die es ja scheinbar irgendwie gibt, auch jetzt gerade. Hier passt doch alles, hier finden doch alle so ihren Platz und alle stellen sich an, in der Bank, am Schalter und so weiter. Es scheint eine Normalität oder irgendwie eine Schublade normal zu geben. Aber ich passe da nicht rein. Das ist das Normalste auf der ganzen Welt. Also jeder von uns ist Bilbo und ich denke, das ist Menschsein.
Danke auf jeden Fall, dass Sie hier waren und unsere Fragen beantwortet haben.
Ja, genau. Danke für die Einladung. Also ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr vollgelabert.
Nein, war ein cooles Gespräch. Cool. War...
Dankeschön.
Und wenn ihr immer noch nicht wisst, warum ihr Bilbo seid, dann schaut euch den Film Der Hobbit an. Er ist sehr unterhaltsam und spannend. Apropos, das ist unsere nächste Folge auch, in der wir auf das Jahr 2021 zurückblicken. Also schaltet wieder ein.